Herzlich willkommen zu unserem Podcast Enable Excellence by Post. Mein Name ist Marco Albrecht, ich bin Gründer der Post GmbH.
Unser Thema heute: Corporate Learning Trends 2023. Hierzu habe ich heute sogar zwei Gäste in meinem Podcast. Zum einen Jan Völsing. Jan ist New Learning Experte, Dozent, Fachbuchautor, Blogger und Speaker. Sein letztes Buch New Work braucht New Learning. Und dann haben wir noch im Podcast Daniel Stoller-Schei, Gründer bei Collaboration Design, Moderator, Kurator, Dozent und EdTech Coach. Daniels letztes Buch E-Collaboration. Daniel, Jan, stellt ihr beiden euch kurz vor, bevor wir dann in den Talk starten?
Ja, vielen Dank, Marco, für die Einladung und Grüße aus der Schweiz. Es freut mich sehr, dass ich hier dabei sein darf. Mein Name ist Daniel Stoller-Schei. Ich arbeite seit rund 25 Jahren im Bereich digitales Lernen und digitales Arbeiten. Lange Zeit auf Anwenderseite in großen Konzernen habe ich da digitale Lernprojekte und digitale Arbeitsprojekte umsetzen dürfen. War dann auch einige Jahre auf der Anbieterseite, kenne auch das sehr gut. Bin seit 4 Jahren selbstständig, weil ich mir gesagt habe, ich will jetzt nur noch auf Projekten arbeiten, die mir auch Spaß machen und die einen Impact erzeugen und die eben auch die ganzen neuen interessanten Trends umsetzen, helfen. Also in dem Sinne bin ich jetzt mit vielen Unternehmen, von großen Konzernen bis zu NGOs unterwegs, die ganzen Trends, die sich da aufgetan haben, auch konkret zu implementieren, umzusetzen und auch in die Zukunft zu blicken.
Danke, Daniel.
Sehr schön, da würde ich sagen, springe ich mal direkt rein. Schön, in der Runde dabei sein zu dürfen, freut mich. Ja, zu meiner Person, ich bin gebürtiger ITler. Ich versuche es relativ kurz zu machen. Also ich komme aus der IT, ich habe lange IT-Projekte in Firmen mit umgesetzt, habe aber irgendwann meine Passion darin gefunden, nicht nur technische Systeme weiterzuentwickeln, sondern soziotechnische oder gerade auch eben die menschliche Seite da stärker in den Fokus zu rücken. Deswegen war ich auch mal 8 Jahre an einer Hochschule tätig, zumindest in Teilzeit, nebenbei aber auch noch in einem Startup-Inkubator. Und mich treibt einfach die Frage rum, wie können wir Lernen wirkungsvoller gestalten, vornehmlich momentan jetzt in Organisationen. Und ja, deswegen bin ich, glaube ich, schätze ich mal auch hier mit in dem Podcast dabei.
Danke, Jan. Bevor wir helfen, Trends umzusetzen und darüber reden, wie Lernen wirkungsvoll umgesetzt oder getan werden kann, eine Frage, die ich immer stelle: Was ist für euch Exzellenz?
Ich habe das gesehen auf deiner Liste, Marco, finde die Frage spannend und ich arbeite gerne mit Metaphern und die erste Metapher, die mir dabei in den Sinn gekommen ist, ist Kochen. Also wenn ich Exzellenz beherrsche im Kochen, dann kann ich aus verschiedensten Zutaten etwas zaubern. Ich lasse mich aus unterschiedlichen kulturellen, aber auch vielleicht methodischen, fachlichen Bereichen inspirieren. Und ganz wichtig, wenn ich Exzellenz beherrsche, kann ich auch über den Tellerrand hinausschauen und mich mit neuen Dingen beschäftigen, mich auch in Frage stellen lassen, mich von anderen Dingen inspirieren lassen. Und wenn wir das übertragen auf den Bereich Corporate Learning, heißt das für mich, dass man die Grundlagen beherrscht. Der Jan hat es bereits angesprochen. Dazu gehört Technik, aber auch Methodik, Didaktik. Im Gegensatz zu Jan komme ich aus der Erziehungswissenschaften und bin quasi in die Digitalität hineingewachsen. Also die Grundlagen beherrschen und sich dann inspirieren lassen oder auch irritieren lassen von neuen Dingen, die eben über den Tellerrand hinausgehen. Das ist für mich Exzellenz.
Jan, für dich?
Wahnsinn, was soll ich da noch ergänzen? Mit dem tollen Bild, was du spannend schon gezeichnet hast. Ich meine, ich würde es eigentlich kurz machen. Exzellent ist alles für mich, was besser ist wie der Durchschnitt oder der Standard, ist eine Fähigkeit, eine Leistung, die man erbringt. Und wenn man da besonders gut drin ist, dann hat man exzellente Leistung abgeliefert. So.
Ja, so geht's auch. Das ist gut. Klasse. Herzlichen Dank. Corporate Learning Trends 2023. Ich habe mich natürlich im Vorfeld so ein bisschen im Internet auch mal informiert, was man da so lesen kann. Und das ist schon eine Menge. Das geht von Remote Work und Virtual Training, Gamification und interaktive Inhalte, Personalisierung und Individualisierung, kulturelle Kompetenz und Diversität, Data-Driven Learning, Learning on Demand und vieles, vieles mehr. Welche Trends seht ihr als Experten in dem Bereich?
Ja, würde ich vielleicht mal kurz reinsteigen. Also eine der Haupttrends für mich momentan im Corporate Learning ist das Thema Re- und Upskilling. Also ja, wir stehen vor einem massiven Umbruch, wirtschaftlich gesehen, gesamtgesellschaftlich eigentlich gesehen. Das erfordert genau wie beim Übergang vom Agrar- ins Industriezeitalter eben den Aufbau von neuen Fertigkeiten, um in diesem ja neuen Wirtschaftsparadigma eben auch Wertschöpfung betreiben zu können oder daran partizipieren zu können. Und das ist für mich einer der massiven Haupttrends, der begleitet wird durch natürlich spätestens seit Ende letzten Jahres durch diese Large Language Models wie ChatGPT. Also da kommt die AI, die künstliche Intelligenz, jetzt wirklich ums Eck. Wir reden lange davon, aber ich glaube, langsam sehen wir die Möglichkeiten und Auswirkungen. Und das in Kombination eigentlich mit Skill-Orientierung. Also das ist für mich eine Art Dreiklang, wo die Firmen aus meiner Sicht ganz, ganz stark rein müssen, um Lernen oder um Lernen bei sich zu verändern, aber vor allem aber mit dem Ziel, ihre Organisation zukunftsfähig zu halten.
Ja, wenn ich deine Liste höre, Marco, was da alles für Trends auf uns zukommen und wenn ich sehe, was wir in den letzten 20, 25 Jahren alles an Trends bearbeitet haben, würde ich sagen, wir sind verdammt konzeptstark, aber oft sehr umsetzungsschwach. Also es geht auch darum, diese Dinge auch wirklich umzusetzen und nicht von einem Trend zum anderen zu springen, sondern auch Dinge wirklich konkret umzusetzen. Und ich schließe mich da an Jan an. Ich glaube auch, dass Re- und Upskilling ist ein ganz wichtiges Thema, kein neues Thema, aber jetzt in Anbetracht der neuen Entwicklungen rund um ChatGPT eben auch wieder ganz anders gelagert. Ich würde sagen, so bis letzten Jahres haben die Firmen so langsam begriffen, dass Re- und Upskilling ein Thema ist und wären auch oder sind auch bereit dazu, etwas zu machen und zu investieren. Jetzt mit diesen generativen AI-Modellen kann man sich fragen, wo soll ich effektiv noch was lernen? Was lohnt sich denn noch, wenn ich für jede Frage von ChatGPT oder anderen Modellen eine Antwort bekomme? Also das Thema akzentuiert sich noch einmal ganz neu, jetzt vor dem Hintergrund dieser neuen Entwicklungen im Bereich KI. Und wenn wir schon von Trends sprechen, muss ich sagen, ich bin persönlich ein bisschen entsetzt über mich selber, dass ich das erste Mal und by the way bei Apose in Heidelberg von ChatGPT gehört habe, und zwar an der Weihnachtsfeier. Als ich bei euch war, hat mir euer Chefstratege quasi von ChatGPT erzählt und daraufhin habe ich mich damit befasst. Und obwohl ich mich schon sehr lange mit solchen Trends befasse, habe ich das ein bisschen verpasst. Das hat mich persönlich ein bisschen entsetzt.
Naja, aber du hast es ja kennengelernt. Und du sagst selber, nachdem du dich damit beschäftigt hast, es hat heute eine Relevanz. Aber bevor wir vielleicht da tiefer reingehen, weil ChatGPT ist ja dann eher die Frage, wie beschäftige ich, also wie kann ich die Themen irgendwie in den Griff bekommen beziehungsweise in eine Umsetzung bringen? Warum ist gerade heute Re- und Upskilling das Trendthema für euch?
Weil sich die ganze Arbeitswelt dramatisch verändert, also nicht nur technologisch, sondern auch kulturell. Ich habe in den letzten paar Monaten sehr viele Projekte gehabt, wo es darum ging, wie wir und was wir lernen und arbeiten, dass das neu ausgehandelt werden muss. Also es gibt ganz viele neue Bedürfnisse in der Arbeitswelt, es gibt neue Anforderungen. Alle beschäftigen sich mit dem Thema, was sind denn eigentlich die Future Skills, auf die wir uns ausrichten müssen, und da unterscheiden wir oft zwischen digitalen und nicht digitalen Fertigkeiten, die da auf uns zukommen. Und mit den ganzen jetzt AI-basierten Modellen kommt vielleicht noch ein weiterer neuer Trend auf uns zu, der auch die Art und Weise, wie wir lernen, aber vielleicht auch wie wir arbeiten, verändert, nämlich das dialogbasierte Lernen. Das knüpft wieder an eine ganz alte Tradition an. Das knüpft an die sokratische Lerntradition an, die eben im Dialog stattgefunden hat. Und diese neue Form ist etwas, was ich effektiv als neuen Trend sehe.
Ja, ich hatte es ja vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, genau, also dem kann ich eigentlich nur zustimmen und das Ganze vielleicht noch so ein bisschen erweitern. Das World Economic Forum hat es ja, glaube ich, mal, ich weiß nicht, in einem Artikel, ich glaube 2020 schon mal publiziert gehabt, dass die Halbwertszeit von Wissen, aber auch Fertig- und Fähigkeiten stark rückläufig ist. Also ich weiß jetzt die Zahlen nicht mehr auswendig, aber ich glaube so circa, wenn wir uns früher eine neue Fähigkeit angeeignet haben, konnten wir die circa 30 Jahre in eine Anwendung bringen. Natürlich hat sich da hier und da was verändert, aber so grundlegend, ne, ist es relativ ähnlich geblieben. Heutzutage sollen es noch so 4 bis 6 Jahre sein, Tendenz fallend. Gucken wir mal auf den IT-Bereich, schätze ich mal eher so 2 Jahre. Wenn es gut läuft.
Da muss also es aber richtig gut laufen.
Ja, genau. Wir sehen schon, die Dynamik, die nimmt einfach massiv zu.
Ja.
Und das erfordert eben einen viel höheren Fokus auf ein stetiges Upskilling, ja, also eine stetige Weiterentwicklung der vorhandenen Fähigkeiten. Und durch die Marktdynamik fallen natürlich teilweise irgendwie auch ja Jobrollen weg, wodurch durchaus dann auch ein Reskilling notwendig wird. Also auch da sehen wir natürlich eine Verschiebung aufgrund der Dynamik am Markt und jetzt vor allem eben auch durch die neuen technologischen Möglichkeiten und die damit einhergehenden Automatisierungsmöglichkeiten in dem Bereich. Also das ist gekommen, um zu bleiben. Das wird immer schneller. Insofern sind eigentlich für mich extrem wichtig, Basisfähigkeiten aufzubauen, um genau mit dieser Dynamik auch im Up- und Reskilling-Bereich umgehen zu können, also sich selbst stetig weiterentwickeln zu können, ohne dass uns jemand Externes, Fremdes erzählt, wann wir wo was zu tun haben.
Also eine der wichtigen Basisfähigkeiten, die du angesprochen hast, ist für mich eben die Selbstlernfähigkeit. Also wie kann ich meine Selbstlernfähigkeit so stärken und fördern und ausbauen, dass ich eben Upskilling und Reskilling fähig werde. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe auch für Unternehmen, die Selbstlernfähigkeit der Mitarbeitenden zu fördern, zu unterstützen, zu stärken mit verschiedenen Methoden, Ansätzen, Technologien. Weil ich glaube, wenn man das beherrscht, dann kann man sich quasi die neuen Fertigkeiten und Kompetenzen, die es benötigt, kann man sich auch aneignen. Aber zu wissen, so wie ich selber lerne und wie ich das mache, ich glaube, das wird auch eine ganz wichtige Kompetenz werden.
Da würde ich direkt reinspringen und ergänzen. Ich glaube, als erstes ist es super wichtig, erstmal die Lernchancen erkennen zu können. Ja, also bis jetzt ist Lernen gerade auch im Corporate-Bereich ja so ein bisschen auch so ein Thema, okay, ich warte jetzt, bis mir jemand sagt, wann ich wo was zu lernen habe. Jetzt aber aufgrund der Dynamik müssen wir irgendwie anfangen, Lernchancen für uns selbst erkennen zu können. Wie verändert sich meine berufliche Tätigkeit, meine Jobrolle? Was wird wichtiger, was wird weniger wichtig? Also wenn wir diese Selbstlernfähigkeiten, Daniel, die du ja vortrefflich angesprochen hast, da aufgreifen, beginnt es für mich erstmal wirklich auch zu erkennen, wo kann ich mich weiterentwickeln, weil das sind wir eigentlich nicht gewohnt. Ja, und das wäre für mich
ein Ja, aber ist. Vielleicht, um genau nochmal an der Stelle zu bleiben, wie soll das, ich meine, das ist ja eine Riesenherausforderung für Unternehmen, aber auch dann für die Lernenden in den Unternehmen oder überhaupt rauszufinden, wohin entwickelt sich ein Markt, was ist denn jetzt eigentlich das, was ich lerne, was mir dann am Ende hilft, weil ihr sprecht diese Dynamik an, die in den Märkten drin ist, ich muss ständig was Neues lernen, und wir reden darüber, wir wollen Unternehmen und Lernenden helfen, tatsächlich dann auch sich weiterzuentwickeln. Aber das ist ja eine Riesenherausforderung. Wie gehe ich denn als Lernender damit um, ja, diese Dynamik überhaupt irgendwie zu erkennen? Da stelle ich mir vor, gut, jetzt kann ich natürlich ChatGPT fragen, vielleicht kriege ich eine Antwort darauf. Ich weiß es nicht, wir haben es noch gar nicht ausprobiert, aber es ist ja eine Riesenherausforderung für Unternehmen und für Lerner.
Also für mich geht es ganz klar in Richtung datengetriebenes Lernen, weil ich als einzelner Lernender oder Lernende nicht mehr in der Lage bin, wirklich beurteilen zu können, was an Themen und Fertigkeiten da auf mich zukommt. Also ich brauche da Unterstützung. Ich muss quasi Systeme haben, die mich dabei unterstützen und die mir auch Empfehlungen aussprechen. Und damit kommen wir in den Bereich des datengetriebenen Lernens hinein. Also das System muss quasi ein Stück weit wissen, was ich bereits kann. Es muss wissen, was ich vielleicht noch können sollte. Auch Vergleich mit meinen Peers, wo stehen die, was haben die gemacht, wie kann ich mich von ihnen inspirieren lassen. Ich glaube, das sind ganz wichtige Fakten, die für datengetriebenes Lernen sprechen. Und der zweite Trend ist, dass sich das Lernen an den Arbeitsplatz verschieben muss. Also wir können das gar nicht mehr abdecken, alles mit formellen Lernformaten, sondern wie es George Bursing gesagt hat, geht das Richtung Learning in the Flow of Work oder Bob Mosher, die Five Moments of Needs. Solche Konzepte sind wichtig, oder das 70-20-10-Modell. Also Lernen verlagert sich an den Arbeitsplatz und über datengetriebene Algorithmen. Wie werde ich dabei unterstützt, auch die richtigen Dinge in der richtigen Form zur richtigen Zeit zu lernen? Mhm.
Genau, würde ich gerne noch um Interessen ergänzen. Also nicht nur das, was wir sozusagen aus der Jobrolle rauslesen können, aus den Marktveränderungen, sondern natürlich Lernen funktioniert vor allem auch dann, wenn es für mich persönlich eine hohe Relevanz hat, eine persönliche Anschlussfähigkeit. Und das hat natürlich auch damit zu tun, wo sind meine Interessen gelagert, wo möchte ich mich persönlich weiterentwickeln. Also ich denke, genau diese Kombination aus, was Daniel eben schon initial angesprochen hat, mit der Ergänzung um, wo will ich mich als Person hin entwickeln, das wird ganz wichtig in den Organisationen in Zukunft.
Jetzt arbeitet ihr ja mit den großen Organisationen zusammen an dem Thema Corporate Learning. Wissen Mitarbeiter oder dann die Lernenden, wo sie eigentlich hinwollen, was für sie gut ist, was passt? Ist das eure Erfahrung? Also wie, weil ihr seid ja vor Ort. Welche Erfahrung macht ihr da?
Ich habe irgendwo mal gelesen, aus der Wissenschaft wissen wir, dass nur 20-30% wirklich gute Selbstlerner sind. Vielleicht auch wissen und so, wo es hingeht. Aber auch die brauchen Unterstützung und ganz sicher auch alle anderen. Also es braucht Unterstützung, damit ich weiß, in welche Richtung kann und soll ich mich entwickeln. Und bei der zunehmenden Vielfalt, und Jan, du hast auch schon angesprochen, bei der zunehmenden Geschwindigkeit brauche ich auch entsprechend Unterstützung, die mir da auch als Guideline zur Verfügung steht und eben adaptive Lernpfade entwickelt, die genau auf die Bedürfnisse abgestimmt sind und auf die Kompetenzen, die ich im Moment habe.
Und wir gehen noch da auch dann, ich sag mal, rein von den reinen, ich sag jetzt mal, fachlichen Skills auch eher so in die Orientierung, in die Verhaltenskompetenz, Social Skills der Mitarbeiter. Weil wenn ich jetzt darüber nachdenke, was passt denn eigentlich zu mir, gerade in Bezug auf Reskilling. Also ich muss aus meinem Job raus, aus welchen Gründen auch immer, einmal, weil ich das vielleicht, was meine persönliche Karriere angeht, möchte oder im Rahmen von irgendwelchen Transformationsprozessen muss ich in vielleicht neue Bereiche rein. Und dann kommen wir doch sehr stark in den Bereich der Verhaltenskompetenzen. Und ja, gerade so Interessen, wo kann es denn hingehen, was passt zu mir? Da ist unsere Erfahrung, dass wir gerade da in Deutschland, ich sag mal, sehr wenig eigentlich wissen, was so die Interessen, Verhaltenskompetenzen unserer Mitarbeitenden sind. Was ist da, welche Herausforderungen stehe ich denn da gegenüber, wenn ich jetzt tatsächlich in diese Trends rein will? Wir müssten ja, ich sag mal, wenn ich das einfach mal weiterdenke, und wir beschäftigen uns ja auch sehr stark mit diesen Themen, hingehen und müssten diese, ich sag mal, Kompetenz oder diese Skills, die da sind, erstmal erfassen. Das ist ja in Deutschland schon ein Riesendrama. Das ist so das, was wir so in Erfahrung bringen, wenn wir jetzt mit unseren Kunden zusammenarbeiten, ja, dass wir dann die Personalvertretungen haben und da, ich sag mal, große Diskussionen, ob das denn jetzt alles erforderlich ist. Aber wenn ich höre, wo ihr seht, wo die Reise hingeht in den Unternehmen, dann ist das doch unabdingbar. Ich komme noch gar nicht drum rum.
Ja, ich habe gerade ein Projekt begleiten dürfen bei einer Schweizer Krankenkasse. Und da ging es darum, die digitalen Kompetenzen zu messen. Wir haben so ein Projekt umgesetzt, das nannte sich Digitaler Fitness-Check. Das war genau das, was du jetzt angesprochen hast, Marco, nämlich zu wissen, so wo stehen die Mitarbeitenden in Bezug auf ihre digitalen Kompetenzen. Quasi eine Nullmessung durchzuführen, um dann auch feststellen zu können, mit entsprechenden Lernmaßnahmen, wie entwickeln sich diese Kompetenzen weiter. Die Idee ist, dass man das auch jährlich wiederholt, so dass man auch den Wissenszuwachs der einzelnen Person, aber auch des ganzen Unternehmens feststellen kann. Und das Ganze wird jetzt auch erweitert, ergänzt durch die nicht digitalen Kompetenzen.
Da denke ich sofort irgendwie an diese klassischen Kompetenzmanagementsysteme, die wir ja versucht haben, in Organisationen aufzubauen und die unglaublich viel Ressourcen auffressen und meistens nicht die Daten oder die Inhalte liefern, die wir brauchen, weil sie einfach nicht aktuell genug sind. Also ich glaube wirklich, es ist eine große Herausforderung, wie du gesagt hast, Marco, eben, wie erfassen wir die Skills, aber wie halten wir sie auch aktuell? Ich meine, ich komme aus der IT, ne? Wie heißt das da so schön? Ich nenne es einfach so, wie ich es gelernt habe, ne? Shit in, shit out. Ja. Mhm. Also da frage ich mich wirklich auch persönlich noch, wie kriegen wir es hin, dass, wenn wir das Thema jetzt nicht mehr Kompetenzmanagement nennen, sondern Skillorientierung, wie halten wir diese Systeme aktuell? Weil nur dann bringen sie einen Mehrwert für unsere Organisation.
Absolut. Also, ich muss die Marktdynamiken einfangen, die um das, ich sag mal, aktuell tatsächlich immer zu haben, ne? Und dann auch, ich sag mal, auch im Trend zu sein, was jetzt die Entwicklung von, ihr habt es eben schon gesagt, Skills, Future Skills angeht, ne? Weil eben eine hohe Dynamik drin ist.
Also ich glaube, wir sind erst jetzt wirklich in der Lage, solche Dinge auch umzusetzen, weil das muss automatisiert geschehen. Es muss gespiesen werden durch Daten außerhalb und innerhalb des Unternehmens. Und ich war 2008 in einer großen Schweizer Bank, wo wir, als ich dazu kam, gerade das aktuelle Kompetenzmanagement beerdigt haben. Das war genau so, Jan, wie du es gesagt hast. Es wurde unheimlich viel Aufwand betrieben und hat enorm viel Ressourcen gefressen. Aber sobald man angefangen hat, das eben manuell nicht mehr nachzupflegen und zu füttern, wurde das sofort inakkurat, hat nicht mehr gepasst, wurde auch nicht mehr akzeptiert. Das heißt so, wir brauchen Systeme, die sich eben automatisiert weiterentwickeln, sich selber pflegen und mit internen und externen Daten gespiesen werden, sonst wird das nicht funktionieren.
Das ist ja wie im Lernen reden wir schon länger auch von solchen adaptiven Lernpfaden, ne, die sich auf die Bedürfnisse der Lernenden anpassen. Da bräuchten wir ja jetzt eigentlich so eine Art adaptives Kompetenzmanagementsystem oder Skillmatrix oder wie auch immer wir das jetzt definieren oder nennen wollen. Aber es muss irgendwie eine Art Automatisierung da rein, sonst halt können wir diese Systeme niemals aktuell halten.
Ist das die Rolle, die dann am Ende, so wie wir es vorhin schon mal auch gehört haben, ist das am Ende die Rolle, die KI? Und ist das Thema von Data-Driven Learning, ist das das Verständnis heute von Data-Driven Learning Ist das der Einsatzbereich von KI, diese Dynamiken einzufangen, die Aufwände zu reduzieren?
Ich glaube, es geht nicht nur darum, die Aufwände zu reduzieren, sondern auch die Qualität generell zu verbessern. Mhm. Und die Systeme aktuell zu halten, das sehe ich ähnlich wie Jan. Das geht nur, wenn wir das automatisieren können. Weil manuell können wir das gar nicht leisten, das ist gar nicht möglich. Von daher brauchen wir entsprechende Systeme, die uns dabei unterstützen. Und das verändert natürlich auch die Rolle der Learning Professionals, weil die haben das lange Zeit gemacht oder haben auch zum Beispiel solche waren als Lerncoaches unterwegs oder haben Lernempfehlungen ausgesprochen. Das verlagert sich jetzt auch in die KI-basierten Lernsysteme hinein. Das heißt, die Learning Professionals müssen lernen, mit solchen Systemen umzugehen, damit sie diese Systeme verstehen und auch einen entsprechenden Mehrwert leisten können, den die Maschine vielleicht noch nicht leisten kann. In Beratungsgesprächen, in Hinweisen und so, die sie vielleicht aufgrund ihrer Erfahrung einbringen können und die vielleicht die Systeme noch nicht liefern können. Also es gibt ein neues Wechselspiel auch zwischen den Lernenden und diesen KI-basierten Lernsystemen einerseits, aber auch zwischen den Learning Professionals und den KI-basierten Lernsystemen andererseits.
Mhm. Und wir müssen es schaffen, dass wir Arbeitssysteme anzapfen dürfen. In welchen Projekten sind unsere Mitarbeitenden? Welche Tätigkeiten? Mit welchen Kunden sind sie vielleicht unterwegs? Was sind ihre Aufgaben? Etc. pp. Um unsere Skill-Transparenz dementsprechend auch darstellen zu können und vor allem aber auch wieder zu sehen, guck mal, liebe Mitarbeitende, ich habe gesehen, du warst in dem und dem Projekt und der Rolle unterwegs. Hat das vielleicht Einfluss auf deinen Skill XYZ? Mhm. Also diese automatischen Rückfragen auch nochmal, die uns dabei unterstützen, dieses System aktuell zu halten. Das ist leichter gesagt als getan, weil da rennen wir natürlich gegen alle Datenschutzgrenzen, die wir, glaube ich, wahrscheinlich hier so haben. Der gläserne Mitarbeiter oder die gläserne Mitarbeiterin wird dadurch irgendwie greifbar, aber aus meiner Perspektive zumindest oder aus meinem Menschenbild würde ich es mir wünschen, weil nur dann können wir ihnen richtig helfen, ja, sie richtig auf ihrem Weg unterstützen. Und ich hoffe, wir erkennen das in den Organisationen, dass wir diese Daten auch aus anderen Systemen brauchen, um ja gemeinsam als Organisation dementsprechend uns weiterentwickeln zu können.
Und on top, selbst wenn das möglich wäre, gibt es ja ganz viele Aspekte, die eben nicht digital stattfinden und die eben noch schwieriger sind, diese zu erfassen und die eigentlich zu einem Gesamtbild auch beitragen könnten oder ganz wichtig sind. Mhm. Also alles, was ich irgendwo im Präsenzbereich mache, was zum Beispiel in Großgruppenprozessen, moderierten Workshops und so weiter, Kreativsessions und so weiter abläuft und so, das wird ja alles, kann ja alles nicht erfasst, noch nicht erfasst werden. Und wenn das dann soweit ist, dann bin ich auch so ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite würde ich mir das wünschen, auf der anderen Seite weckt das auch gewisse Ängste, wie du es schon angesprochen hast, Jan, und da rutschen wir dann auch ins Thema hinein, so Cyberethik und andere Bereiche. Also wie gehen wir auch verantwortungsvoll mit diesen Daten um? Weil ich glaube, Zustände wie zum Beispiel in China möchten wir dann doch nicht haben.
Davon würde ich auch ausgehen. Aber wenn man jetzt einfach mal alles sich anguckt, worüber wir gesprochen haben und was die Herausforderungen sind. Ja, wir haben jetzt auf der einen Seite gehört, für die Unternehmen, für die Lerner, aber ihr sagt ja jetzt auch, naja, für diejenigen, die Lerninhalte entwickeln, für die haben ja die gleiche Herausforderung im Prinzip, weil die wissen auch nicht genau, wo entwickelt sich was hin, was sind Trends, welche Markteinflüsse gibt es da. Dann muss man ja eigentlich zusammenfassend sagen, Corporate Learning ist ohne data-driven oder datengetriebene Ansätze nicht mehr denkbar. Ist das richtig?
Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Und wir sind natürlich erst in den Anfängen, sowohl technisch als auch methodisch, didaktisch. Und ich denke, es ist sehr schwierig vorauszusagen, in welche Richtung das sich entwickelt. Ich glaube, es ist ganz wichtig und so in konkreten Projekten Erfahrungen zu sammeln, um auch die Möglichkeiten und die Grenzen zu sehen, auch vielleicht das Potenzial, in welches sich die Systeme weiterentwickeln sollten. Aber ich glaube, es ist schwierig vorauszusagen, was da auf uns zukommen wird. Wir müssen das quasi durch Selbstanwendung erlernen und erfahren und entsprechend weiterentwickeln. Aber ich glaube auch, es gibt da keinen Schritt zurück.
Jan, wie siehst du das?
Also ich unterschreibe es voll. Ich meine, ich komme aus der IT, aber ich bin jetzt... Das heißt nicht, wir können mit IT alles lösen, aber ich glaube, in diesem Kontext brauchen wir tatsächlich Daten, gute Daten, vor allem gute. Das sollten wir vielleicht auch nochmal unterschreiben. Es bringt nicht, wenn wir einfach nur einen Haufen schlechter Daten sammeln, sondern die müssen auch noch von der hohen Qualität sein. Das würde ich voll unterschreiben. Und was ich mir wünschen würde, auch für die Personalentwicklerinnen und Personalentwickler, dass wir mehr Räume für Experimente eröffnen, wo wir genau diese Sachen erkunden, ausprobieren und uns nicht von so einem Totschlagargument wie, ja, aber Datenschutz, das hören wir ja hier und da leider zu oft, glaube ich, und dann ist die Diskussion zu Ende sozusagen, aber dann beginnt sie eigentlich für mich erst, sondern dann geht es nämlich darum zu gucken, ja, okay, aber wie können wir denn da vielleicht trotzdem Daten sammeln? Also lasst uns Experimente machen, um zu gucken, was passiert und nicht einfach sagen, ah ja, geht nicht. So, das würde ich mir wünschen.
Experimente.
Und da hätte ich noch einen Wunsch ans Management Board oder generell an die Führungsetage, nämlich, dass das Thema Lernen dort eine zunehmend wichtigere Rolle spielt. Ich erlebe es in vielen Unternehmen, dass gesagt wird, wir brauchen zum Beispiel datengetriebenes Lernen, wir brauchen Learning Analytics. Und wenn man dann fragt, warum, kommt keine Antwort. Also ich erwarte vom Management Board und von der Geschäftsführung, dass sie konkrete Fragen in Bezug auf Lernen in der Organisation auch stellen können. Also was wollen wir eigentlich wissen über das Lernen unserer Mitarbeitenden und unserer Organisation? Und wenn wir die Frage wissen, dann wissen wir auch, welche Daten wir sammeln müssen und wollen. Wir wissen auch vielleicht, welche Daten uns fehlen. Und basierend auf diesen Fragen können wir dann auch die Antworten einschätzen. Aber wenn wir keine analytischen Fragen ans Zahlenmaterial stellen können, und das ist eine Führungsaufgabe, dann sammeln wir einfach Daten und wissen nicht, was wir damit anfangen sollen.
Ja, das ist, denke ich, auch ein großes Thema. Und ich glaube auch ein wichtiger Punkt, weil es fängt oben an, ne? Wenn ich es nicht von oben aus der Führung heraus denke, dann komme ich halt unten auch nicht vernünftig mit den Daten dahin, wo ich eigentlich hin will. Ich möchte noch mal einmal, weil das fand ich gerade schön, was der Jan gesagt hat, Experimente, wir müssen mehr Experimente machen. Ich würde gerne ein Experiment mit euch machen. Und zwar, wir gehen mal raus aus den Daten. Jetzt viel über Daten geredet. Wenn ihr die Zukunft des Corporate Learnings malen dürftet, was würden wir auf eurem Bild sehen?
Da würde ich vielleicht gleich reinsteigen, weil ich arbeite gerne mit einem Bild in diesem Kontext, was ich Urban Gardening, das Urban Gardening Bild nenne. Ich hoffe, Daniel, wir sehen uns ja hier im Hintergrund. Du hast wahrscheinlich auch gerade an Urban Gardening gedacht. Gell? Sorry, Ärzte.
Mach mal, ich ergänze dann.
Ich wollte gerade sagen, du kannst mit Sicherheit ergänzen, aber vielleicht kennt ihr ja diese Grünflächen in Großstädten, wo Räume entstehen, wo eben die Anwohnenden gemeinsam an diesem Garten des Lernens oder hier in diesem Urban Garden sozusagen partizipieren können. Und in der Organisation stelle ich mir genau das als Rolle von Corporate Learning vor. Wir sind eigentlich dafür da, den Nährboden hauptsächlich für diesen Garten des Lernens in der Organisation aufzubereiten und vor allem auch die Barrieren um diesen Garten des Lernens in der Organisation zu minimieren oder am besten wegzuschaffen. Dafür brauchen wir ganz dringend die Führungskräfte. Aber das wäre für mich ein Zukunftsbild, wo die PE nicht den ganzen Garten bepflanzt. Ja, also wir bestellen das Feld sozusagen, sondern eben auch sehr viel Raum für Co-Kreation, für User-Generated Content etc. lässt, sodass Lernen zu einem aktiveren Prozess innerhalb der Organisation werden kann. So, das. Und jetzt bin ich gespannt, Daniel, was du da noch gut ergänzen kannst. Vielleicht kann ich das direkt auch notieren und lernen dazu.
Also ich habe nicht ans Urban Gardening gedacht, sondern an eine bunte Blumenwiese. Aber es geht natürlich in die gleiche Richtung. Auf dieser bunten Blumenwiese hat es Platz für ganz viele verschiedene Pflanzen. Und was eben ganz wichtig ist, auch für die Möglichkeit, auch Dinge selber zu pflanzen, also eigene Pflanzen einzusetzen, sich darum zu kümmern, zu sehen, was wächst und was gedeiht und was wächst nicht und vielleicht auch sich darüber Gedanken zu machen, was ist für mich ein Unkraut und was ist für mich eine Nutzpflanze und wie sieht das eine andere Person. Und auf meiner bunten Blumenwiese hat es dann aber noch ein paar kleine Roboterchen, die mich dabei unterstützen, zum Beispiel beim Düngen, beim Bewässern, beim Beschneiden, was auch immer. Also es ist eine Koexistenz zwischen Menschen und kleinen Roboterchen, die sich um diese Blumenwiese kümmern, um diese Lernwiese, damit die wächst und gedeiht und blüht. Und vielleicht muss man auch mal was umpflügen. Ah ja, und was mir auch noch in den Sinn kommt, passt auch schön zu der Metapher. In einem Garten muss man sich jedes Jahr neu damit befassen, was bleibt stehen, was nehme ich raus. Also ich muss mich eigentlich immer wieder mal darum kümmern, auch zu jäten und solche Dinge zu machen. Also auch das gehört dazu, dass ich auch mal was ausreiße und Platz schaffe für was Neues.
Sehr schön, das gefällt mir, das sind schöne Bilder, die auch sehr gut passen, wie ich finde. Jetzt wollen wir ja helfen, Trends umzusetzen. Habe ich noch eine abschließende Frage an euch. Wenn ihr als CEO eines Unternehmens, ihr habt beide gesagt, Führung ist sehr, sehr wichtig, was das Thema angeht. Wenn ihr heute als CEO eines Unternehmens eine Entscheidung treffen müsst in eurem Unternehmen mit Bezug auf Corporate Learning, welche Entscheidung trefft ihr?
Ich bringe es mal auf die Kurzformel. Für mich ist der CEO, männlich oder weiblich oder wie auch immer, immer auch der Chief Learning Officer. Also wenn der CEO auch der CLO ist, der Chief Learning Officer, dann denke ich, geht das in eine gute und wichtige Richtung. Also mein Wunsch an die Führungsebene, an die Führungsetage ist, beschäftigt euch mit dem Thema Lernen in eurer Organisation, weil das ist der Faktor für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit. Also, und dabei meine ich jeden einzelnen Mitarbeiter, jede einzelne Mitarbeiterin, aber auch die gesamte Organisation. Also Lernen ist quasi die Schlüsselaufgabe der Führungsebene.
Das würde ich gerne ergänzen, unterschreiben und ergänzen. Und ich sage das, ich meine, klar, ich weiß nicht, ob unsere Hörerinnen und Hörer wissen, was Eposo macht. Ich sage das aber auch unabhängig von Epos, ja, tatsächlich in vielen meiner Vorträge, wenn ich nur ein System einführen dürfte momentan in Organisationen, dann würde ich tatsächlich was einführen, was Richtung Skill-Transparenz, Skill-Orientierung geht, weil ich bin CEO, also natürlich möchte ich, dass meine Mitarbeitenden sich weiterentwickeln, aber ich will vielleicht auch neue Geschäftsfelder erschließen, ja, oder überlegen, wie kann ich mich strategisch ausrichten, was kann ich mit meiner Workforce tun, was nicht. Und ich glaube, dass diese Systeme, die Skill-Orientierung in die Organisation bringen, eben nicht nur relevant sind, um adaptive Lernpfade aufsetzen zu können, die Lernenden dort abzuholen, wo sie sind, sondern eben auch wirklich eine ganz starke strategische Komponente drin haben, wie sich unser Business weiterentwickeln kann oder sollte. Insofern, gerade in unserem Bereich, ist es immer schwierig, vielleicht im Personalentwicklungsbereich an Gelder, an Budgets zu kommen, um solche neuen Systeme einzuführen. Und diese skill-orientierten Systeme, dadurch, dass die eine höhere Business-Relevanz aus meiner Sicht haben, glaube ich, öffnen schneller Türen, um diese in die Organisation zu integrieren. Und ohne die können wir auch der Marktdynamik nicht begegnen. Also ja, vielleicht habt ihr mich deswegen auch zu dem Podcast eingeladen, weil ich tatsächlich unglaublich fest davon überzeugt bin, dass wir Skillorientierung in den Organisationen brauchen und dass das eigentlich fast nur technisch möglich ist.
Ja. Man kann viel erreichen mit Technik. Das ist auch unsere Erfahrung. Wir beschäftigen uns natürlich auch mit dem Thema Learning, weil du gerade gefragt hast, was macht denn eigentlich Herr Pose? Natürlich beschäftigen wir uns mit dem Thema Skill, Skillorientierung. Welchen Skill brauche ich eigentlich? Engagement von Mitarbeitern, ein Riesenthema. Spannende Studie gerade von Gallup, wie engaged eigentlich die Mitarbeiter sind. Deutschland ist, glaube ich, irgendwie Schlusslicht oder ziemlich weit hinten. Also es ist erschreckend. Deswegen natürlich dann auch ganz spannend für uns oder für mich jetzt hier mit euch zu reden zu diesen Themen. Wir sind davon überzeugt, es geht nur mit einem datengetriebenen Ansatz und mit Technik. Selbst wenn das Thema an sich, weil es ja um die Menschen in der Organisation geht, eigentlich dann doch eher ein emotionales ist. Na, denn das, wo wir eingangs drüber gesprochen haben, zu wissen, wohin will ich eigentlich, was will ich eigentlich machen, was ist gut für mich, was ist richtig, in Transformationsprozessen aus einer, ich sag mal, Lernkultur, aus der wir kommen, ihr habt sie eingangs beschrieben, das ist schon, ich sag mal, eine Herausforderung, nicht nur für die Unternehmen, sondern auch für jeden Einzelnen in der Organisation. Und für jede Einzelne. Also das ist wirklich schwierig und man kann da einiges machen. Das versuchen wir ja auch. Viele Dinge gehen nicht aus auch genannten Gründen, Datenschutz, Umgang mit den Daten, ethische Aspekte etc. Also da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Aber ich glaube, die Entwicklung, zumindest soweit wir sie heute verfolgen können, ist, es nimmt einen guten Lauf. Ist meine Meinung dazu. Das war unser Podcast Enable Excellence heute mit Jan Fülsig und Daniel Stoller-Schei. Herzlichen Dank euch beiden für das sehr spannende Gespräch und den Überblick über die Trends im Bereich Corporate Learning 2023. Ich freue mich auf den nächsten Podcast und natürlich auf weitere Diskussionen, weil wir sind ja eng verbunden in den Themen, über die wir gerade besprochen haben. An alle Hörer und Hörerinnen, wer Lust hat, der Podcast hört ihn euch an, geht auf unsere Social Media Profile. Wenn ihr Fragen habt, gerne an mich oder ans Team. Und dann können wir auch sicher das eine oder andere noch vertiefen. Herzlichen Dank an euch beide.
Gerne.
Danke. Ciao. Tschüss.
Ciao.